Herzlich willkommen zum 13. Podcast von dem Smart Home Squad. Drei Jungs, eine Mission, erlebe die Menschen hinter den Gadgets. Gadgets heißt das, Gadgets.
Genau,
und hat in dem Sinne, immer
falsch gesagt.
Das muss man in der Tradition also einfach auch dabei halten, absolut. Hier am Mikrofon ist der Tristan von Tristan Smartes Heim. Mit dabei ist unser Ganzkörperbehaarter, der sich auch noch mal kurz vorstellen will.
Ja, der Thomas von Steuer dein Leben wie immer. Und dann links unten ist heute tatsächlich eine Person, die da sonst nicht ist, weil der liebe Ur ist im Urlaub, den er sich verdient hat. Deswegen, Matthias, stell dich mal kurz vor.
Ja, ihr müsst mich jetzt mit Bart vorstellen, für die mit Video gucken. Ich bin heute der Ur. Und ich bin Matthias Kleine. Der ein oder andere hat mich vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Ich mache auch manchmal YouTube. Und viel zum Thema Smart Home, alles Mögliche gemischt, angefangen irgendwann mal mit Fem, irgendwann über den I.O. Broker und Loxone und KNX und Home Assistant mittlerweile, alles bunt gemischt.
Sehr cool, sehr cool. Und du hast dich überreden lassen, bei uns hier dabei zu sein, und ich hätte beinahe gesagt, die Hosen runterzulassen, aber...
Das wollten wir heute nicht machen.
Das wollten wir heute nicht machen, genau. Ne?
Naja, in den aktuellen Positionen, wie man uns sieht, würde es nicht was machen. Das würde eh keiner sehen. Also vielleicht habe ich ja auch gar keine Hose an, weiß keiner.
Oh, dafür Mann, bitte mit Video schauen.
Ja, genau. Ach du Scheiße. Genau. Das Video wird also schlussendlich auf einem unserer drei Kanäle, vom Ur, vom Thomas oder mir, ausgestrahlt. Und für die uns unterwegs hören wollen, ich sag mal die gängigen Kanäle, Spotify, Audio und so weiter, da kann man uns auch empfangen. Das sollte aber dem ein oder anderen Hörer, der uns schon ja länger folgt, denke ich, klar sein. Ja, witzig, dir schön, dass du dabei bist. Aus meiner Sicht hast du ja schon Riesenerfahrungen sammeln können in den letzten Jahrzehnten fast, wenn ich so ein bisschen deine Historie verfolge. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Klassischerweise starten wir immer so ein bisschen in die Blickwinkel seit dem letzten Podcast, und vielleicht fängt der Thomas mal an, damit er dir die Möglichkeit gibt, Matthias, ein paar Ideen zu sammeln. Thomas, wie waren die letzten 4 Wochen? Was gibt's Spannendes zu erzählen?
Die letzten 4 Wochen waren sehr ereignisreich. Also Lowlight können wir ganz schnell abhandeln. Heute ist mein letzter Urlaubstag, das heißt, am Montag muss ich wieder ran. Ist natürlich ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub gehabt und könnte jetzt einen Urlaub gebrauchen hinterher, weil ich doch natürlich mit der neuen Wohnung und so einiges hier gemacht habe, was auch etwas anstrengend war und so. Also komplette Küche umgeräumt, Küche abgebaut, dann anstatt der Küche einen Raum hingebaut mit Trockenbauwänden, also alles Mögliche. Einiges gewesen und... Tatsächlich noch ein richtiges Highlight aus dieser Zeit. Ich habe mir jetzt endlich ein Elektroauto bestellt, also mein erster Stromer, der jetzt dann kommt. Bin ziemlich gespannt drauf, möchte aber aktuell noch nicht verraten, was es ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier ausgestrahlt wird, dauert es noch so zwischen 2 und 4 Wochen, bis das Auto dann wirklich bei mir ankommt, und soll natürlich eine kleine Überraschung werden.
Das genau. Heißt, das ist unsere Mission, ja. Also von Matthias und mir in diesen 60 Minuten Thomas auf die Probe zu stellen, ob wir es noch rauskriegen.
Ja, könnt ihr probieren. Sehr Aber gut, geil. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Matthias. Was war bei dir in letzter Zeit so los? Highlights, Lowlights?
Boah, ja, Lowlights ist momentan meine Arbeitsmoral. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist es auch ein Highlight, aber wegen Wetter und so, ich bin ganz schlecht da drin, hier einfach dann oben zu sitzen, wenn ich höre, dass Sohnemann und Frau unten spielen, Spaß haben, rausgehen, sonst wo hinfahren oder so. Und dann denke ich mir, komm, lass es sein. Und deswegen kamen die letzten Wochen nicht ganz so viel bei mir rum. Also das war eigentlich so ein Lowlight. Ich setze mir da immer sehr hohe Ziele, die ich dann eh nicht erreiche. Ja, und Highlight waren dann doch 1, 2 coole Projekte. Ich liebe es ja, auf YouTube und Co. so Nischenprodukte vorzustellen. Eins davon war so ein WLED-Controller. Das hat mal wieder richtig Bock gemacht, mal ein bisschen was zu zeigen, was man irgendwie sonst nicht so sieht auf YouTube. Und da habe ich dann ein bisschen wieder was rumgelötet, gebastelt und so weiter und gezeigt. Und das hat echt Bock gemacht.
Ich wollte gerade sagen, Matthias, ich habe dich auch persönlich so kennengelernt nach dem Motto, ach so, klassische Sachen, das ist alles langweilig. Ich brauche was zum Basteln, Hands-on, am besten Platinen selber zusammenbauen. So habe ich dich jedenfalls mal kennengelernt, hier mit einem dieser Colorlight-Dinger sind das, glaube ich.
Oh, du winkst mit dem Soundfall. Ich sollte ja, ja. Mal gucken, ob ich, ob ich noch so eine Platine habe. Ne?
Ja. Ja, ist egal. Ich habe die dann ja doch irgendwann zum Laufen gekriegt. Aber ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei dir, dass dann irgendwie, ach ja, nur irgendwie Plug and Play, das ist ja langweilig, ne?
Ja, es ist gerade, wenn man das jetzt schon so lange macht, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber so einfachere Videos, die laufen ja meistens irgendwie von den Klicks dann besser, was jeder irgendwie machen kann, aber irgendwie möchte man sich ja ein bisschen reinhängen, selber vielleicht noch was lernen, das nicht so runterspulen und ein bisschen Anspruch haben und irgendwas zeigen, was es noch nicht 100-mal gibt.
Ja. Ja, das stimmt tatsächlich, das ist mir aufgefallen bei meinem Schreibtischprojekt damals, also mein höhenverstellbarer Schreibtisch hier hatte nur eine Hoch- und eine Runtertaste und ich habe mir das quasi über einen ESP komplett selber gebaut mit Höhenanzeige, die wirklich auf einen Zentimeter genau stimmt, mit allen einstellbaren Positionen und so weiter und so fort, alles einstellbar über Home Assistant und wollte da dann eine Videoreihe draus machen und während ich da so angefangen habe mit der Videoreihe, habe ich gemerkt, die Leute springen einfach nicht drauf an. Das interessiert sie nicht und habe das dann in der Mitte irgendwo abgebrochen. Ja,
ja, aber eigentlich schade, ne? Eigentlich schade. Ja, also gerade so, ist oft so, dass die gerade diese fuckligen Sachen, wo man sagt, ey, guck mal, da kommt richtig Content bei rum, richtig. Ich weiß nicht, ob Video das falsche Medium ist oder es doch eher dann ja ein schriftliches Tutorial ist.
Wobei, wir müssten da jetzt, glaube ich, den Daniel mit in den Call reinholen, weil ich glaube, der Daniel hat teilweise andere Erfahrungen gemacht, weil er ist ja schon so ein bisschen der ESP-Home-Guru, so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass solche Videos beim Daniel gar nicht so schlecht laufen.
Es kommt halt ein bisschen darauf an, wofür man so steht. Wenn die Leute immer was anderes gewohnt sind, dann stört sowas eher. Und wenn man dann eher einfache Sachen macht, dann überfordert die Leute, weiß ich nicht. Also
ja, es stimmt schon. Du musst, wenn du dich mal auf eine Nische festlegst, wie ich jetzt zum Beispiel mit Home Assistant vor 3 Jahren, dann musst du schon sehr hart in dieser Nische drinbleiben. Sobald du ein bisschen abweichst, habe ich jetzt auch wieder bei 1, 2 von meinen Kooperationsvideos gemerkt, sobald du da ein bisschen abweichst, sind die Klickzahlen niedriger, das stimmt.
Ja, ist ja schade eigentlich, also.
Ja, wobei da ist der Ur tatsächlich wieder so ein Gegenbeispiel, weil der hat ja auch lange Zeit nur Home Assistant gemacht und ist dann aber in dieses Balkon-PV-Ding reingerutscht und macht da ja richtig Aufrufe drüber. Also alles, was er zu dem Thema macht, macht der richtig viele, extrem viele Aufrufe. Habe ich probiert, habe ich 2, 3 Videos gemacht, läuft bei mir jetzt zum Beispiel gar nicht.
Tja, dann muss es wohl doch an der Person liegen.
Wahrscheinlich.
Es tut mir einfach
unsympathisch, ich weiß. Aber der Name war auf YouTube schon vergeben, deswegen konnte ich mich nicht so nennen.
Vielleicht sollte ich ja den Podcast in Smart Home Therapie oder so umbenennen.
Ja,
super Idee auf jeden Fall.
Ja, haben wir das nicht gesagt, Matthias? Das ist so ein bisschen die jeder so, Therapeut kann ich mich hier aussprechen?
Hier. Ja. Hätte ich mir hier eine Liege hingestellt noch.
Das wäre super. Das machen wir auch irgendwann mal, dass wir so Therapiestunden für die anderen Home Assistant YouTuber machen. Das ist bestimmt geil. Mega, mega Podcast-Idee, das machen wir 3 dann zusammen. Lassen wir jetzt die Uhr einfach weg.
Das hatte ich bei dem Z-Wave-Thema, da hätte ich auch ein bisschen Therapie brauchen können. Da habe ich mich ja so gefreut, dass ich dieses neue Gateway bekomme und dachte so, oh, dann zeigt das kaum jemand und so. Und dann hat man Content für Home Assistant, den fast keiner macht. Und trotzdem lief es irgendwie komplett bescheiden. Vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr mit Z-Wave da irgendwie schon groß Kontakt hattet. Vielleicht ist es auch das Protokoll per se, das ist einfach komplett uninteressant ist für Deutschland. Weiß ich nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so viele Leute nutzen, auch wenn es an sich ein gutes Protokoll ist, aber es gibt halt so diese Standarddinger, Zigbee, Wi-Fi und dann kommt jetzt neu noch Meta dazu und Z-Wave war, also aus meiner Sicht, von meiner Wahrnehmung aus immer so ein Nebenprodukt. Also es war nie so ganz bei den großen Playern dabei gefühlt.
Vielleicht auch, weil es teuer, also ich hatte damals 2017 oder so, hatte ich in FEM so einen kleinen Z-Wave-Stick und dann habe ich damit ein paar Zwischenstecker angesteuert und die haben einen Haufen Geld gekostet. Also damals war ja noch so Sonoff-Tasmota-Dinger, Flaschen und so, die haben einen Zehntel vielleicht davon gekostet.
Ja.
Das ist vielleicht auch der Stolperstein, dass die dadurch den Einstieg in den Markt nicht so richtig gepackt haben. Aber Zuverlässigkeit und so war immer richtig gut. Ich verstehe es also nicht so richtig.
Ja gut, ich sag mal, also Z-Wave für mich vielleicht im Grundsätzlichen bin ich ganz beim Thomas. Das ist irgendwie so, Wi-Fi ist, ja, klar, das ist natürlich der, vermeintlich das Einfachste, wenn du jetzt so, ich sag mal, eine Handvoll Aktoren hast. Dann ist Zigbee sehr, sehr stark. Dann kommt jetzt Meta mit Thread. Und jetzt kommt irgendwie... Ja, absolut. Aber es wird halt jetzt quasi gepusht in dem Sinne nach dem Motto Kompatibilität, bla bla bla. So, und jetzt kommen sie um die Ecke und sagen, ach, du weißt, Z-Wave ist noch nicht tot. Also das kommt ja. aus meiner persönlichen Perspektive kommt es jetzt irgendwie gefühlt, ich sag mal so 5 Jahre zu spät.
Ja, mindestens.
Ja? Ja, also stimmt. Wenn das jetzt nochmal vor Meta gewesen wäre, wo sie sagen, pass mal auf, ein Open Source Protokoll, das unterstützen wir, voll geil, kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt mit der Etablierung von Meta, warum sollte ich denn jetzt, also das macht ja dann irgendwie inhaltlich für mich auch gar keinen Sinn, von der Message her, ja. Du sagst, ich möchte Meta im Sinne von herstellerunabhängig, ja, etabliert von allen, lokale Kommunikation, Kompatibilität, super geil. Und dann, und dann gibt es Z-Wave.
Ja, das also, kann das ja auch alles.
Ja, aber, wofür bräuchte ich dann Z-Wave, ne, wenn ich es mit Meta machen kann? Und
vorher ja, aber Z-Wave war ja lange vorher da. Ja. Also die hätten es einfach genauso marketingtechnisch anschubsen können. Ja, ich weiß es nicht, was die Baustelle war. Ja. Irgendwie rollen ja auch gerade alle irgendwie trotzdem mehr Produkte aus. Also Shelly hat ja auch diese Cubino oder wie die heißen, das Unternehmen damals gekauft, die ja die ganze Z-Wave-Sparte dann eingekauft haben nochmal. Keine Ahnung, wie relevant das dann für Shelly ist. Also es kostet ja eine Menge Geld. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass die Kohle wieder reinholen. Aber kenne die Zahlen nicht.
Ja, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, das Einzige, wo Z-Wave immer für mich interessant gewesen wäre, diese Ian-Ocean-Piezo-Schalter, wo du keinen Batterie- und keinen Stromanschluss brauchst. Die waren tatsächlich, also das reine Modul gibt es ja auf Zigbee-Seite von Philips Hue und bei den Friends of Hue-Schaltern ist das verbaut. Und dann gibt es dieses Modul auf der Z-Wave-Seite und da ist es viel günstiger immer gewesen als bei Philips Hue oder bei den Friends of Hue-Schaltern. Da habe ich tatsächlich eine Zeit lang überlegt, ob ich mir so einen Z-Wave-Coordinator hole, damit ich diese Schalter verwenden kann einfach.
Ah, okay. Ja. Ja, aber wenn du sagst, die N-Ocean ist ja genau das gleiche Thema, ist ja eigentlich ein ganz cooles Protokoll, hat zwar seine Macken, ist ja, glaube ich, per Definition nicht verschlüsselt, was dann auch schon mal ein Thema ist, aber N-Ocean hat ja super viele Sensoren auch, die ohne Batterie einfach laufen, die sich das alles außer, was weiß ich, aus was für Energiequellen dann holen. Also das benutzt auch kaum jemand.
Klickenergie, ja.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja, krass. Jetzt sagtest du jetzt gerade, Matthias, das ist ja für dich so ein Lowlight, um darauf nochmal einzugehen. Also ich sag mal, du präsentierst ja dann wirklich neues Hardware und du kannst ja für dich auch sagen, du hast ja Spaß daran zu basteln. Mhm. So nehme ich dir das auf jeden Fall ab.
So ja, vom
Typ her. Also die Story stimmt für mich. und trotzdem ist es ein Lowlight. Weil du sagst, es kommt bei den Leuten nicht an oder sagst du, das ist deine Arbeit,
ja,
ist umsonst? Oder was ist
das? Ich weiß nicht, du kennst das ja, wenn man irgendwie so für was brennt und dann schmeißt man es raus, endlich hochladen und auf Veröffentlichen klicken und es passiert einfach fast gar nichts. So.
Okay.
Also dann kann ich auch einfach für mich basteln, hier den Spaß haben und muss kein Video machen, so, dann habe ich weniger Arbeit.
Aber da komme ich jetzt gerade auf ein Thema tatsächlich, was ich mir vorhin notiert hatte und dann jetzt mit euch im Vorfeld gleich besprochen hatte. Das Sommerloch, das wir ja alle immer wieder spüren. Also denkst du nicht, wenn du das jetzt hochgeladen hast, dass es vielleicht auch ein bisschen am Sommerloch mitliegt, dass die Klicks nicht so hoch waren?
Weiß nicht. Also für mich ist das Sommerloch irgendwie auch immer eine Ausrede für alles, die nahe liegt. Ich meine, die Leute konsumieren ja... Also ich sitze auch abends auf dem Sofa und gucke YouTube, genau wie im Winter auch oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach den ganzen Tag im Garten sitze und Wein trinke oder so. Ne? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber man guckt sich ja dann schon irgendwie noch Inhalte an.
Da triffst dann wieder mit der Papierflasche.
In dem Sinne. Ein stilles Wasser. Prost.
Aber gut.
Kaltschale.
Also wenn man sich die Zahlen anschaut, geht es ja wirklich im Sommer zurück, was die Klickzahlen angeht. Und da kann man noch so
gutes
Video
ja.
raushauen, es ist immer ein bisschen schlechter. Wobei ich jetzt sage, dieses Jahr merke ich es tatsächlich nicht so extrem, das Sommerloch. Ich hatte vor einem Monat ungefähr, hatte ich mal zwei Videos, die mega beschissen liefen. Das waren aber auch Themen, die nicht unbedingt jeden interessieren. Ist halt immer die Frage, ob es im Winter mehr geklickt würde als im Sommer. Da gebe ich dir recht, ob das
Ja,
nicht
kommt aufs
auch
Thema
vielleicht eine
an, ja.
Ausrede ist. Ja, genau.
Okay.
Ja,
Ja,
das,
aber
also generell Klickzahlen rückläufig, merke ich aber auch seit Jahren. Und wenn man sich die ganzen Experten so anguckt, dann merkt man ja schon, dass immer mehr nur Shortform-Content konsumiert wird. Also YouTube, ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr? Irgendwo habe ich eine Zahl gesehen, dass die mehr Inhalte Shortform ausgerollt haben als Longform auf YouTube.
okay.
Das finde ich schon wild. Also.
Ja, wobei ich da auch sagen muss, da muss ich dem Flo beistimmen auch. Es ist tatsächlich viel leichter, so einen Short zu drehen, als ein richtiges Video, wo du dich richtig reinfuchsen musst, wo du dich richtig
Ja.
reinarbeiten, recherchieren musst und so weiter. Ja, so ein Short, wo ich mal kurz irgendwas zeige, was möglich ist, also in der Ausführung dann hinterher, ja, das habe ich in einer halben Stunde fertig, das ist gar kein Problem. Und dann ist es auch klar, dass die neuen Ersteller, sage ich mal, sagen, ja, wieso soll ich ein Longform-Video machen, was nicht so oft geklickt wird, wenn ich auch schnell einen Short machen kann, was öfter geklickt wird. Was mir aber zu dem Thema heute tatsächlich aufgefallen ist, weil ich jetzt vorhin, bevor ich den Rechner eingeschaltet habe, hatte ich noch so 7, 8 Minuten Zeit. Und dann dachte ich mir, jetzt suche ich mir noch schnell ein kurzes YouTube-Video. Ja, ich bin diese komplette Startpage durchgegangen und kein Video war kürzer als 15 Minuten. Also ich habe das Gefühl, dass aktuell die Longform-Videos auch wieder länger von der Zeit her werden.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, vor allen Dingen, wie du schon sagst, da geht man eher vielleicht und guckt sich mal eben 10 Shorts an, bevor man irgendwie ein Video findet, was man ja dann in dem Moment mal gucken möchte.
Ja.
Also es passt halt besser so in kleine Lücken im Alltag, wo man gerade irgendwie auf irgendwas wartet. Ich merke das ja auch. Mache ich ein Update vom Rechner, mache ich mir einen Kaffee und dann nebenbei gucke ich irgendwie ein paar Shorts an oder so. Da starte ich ja keinen
Ja.
Podcast, sondern nur
Ja.
das Video.
Ja, und dann dauert dann aber die Länge der Shorts in Summe auch 60 Minuten, ne? Und wenn man sich
Das
dann
kommt auch noch
hinterher diese
hin.
Statistik anguckt, also naja.
Ja, glaube ich. Ja, das stimmt ja
Ja,
irgendwie.
ich kenne das auch,
Wie
wenn dann auf
heißt
der
das jetzt?
Toilette die Beine einschlafen. Früher hatte das mein Bruder mit dem Gameboy, dass ihm das passiert ist. Heute passiert mir das mit dem Handy.
Ja, eigentlich hat sich nichts geändert, ne? Nur das
Ja,
Gerät
stimmt
ändert
schon.
sich und
Das
der
stimmt,
Content.
ja. Genau.
Mir fällt nichts mehr ein. Wir sollten zurück zum Thema kommen.
Genau, Tristan, deine Highlights, Lowlights hatten wir noch
Oh,
gar nicht. Du bist auch noch
stimmt,
dran.
stimmt, stimmt. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich erzählen wollte. Fangen wir, ach so, Lowlight. Doch, da würde ich gleich auch noch mal deine Erfahrung wissen. Fange ich damit mal an. Lowlight, ich habe mich jetzt die letzten 2 Tage doch endlich mal aufgerafft, mich mit dem Thema Home Assistant Voice zu beschäftigen. Oder Voice Assistant. Habe ich ja jahrelang vor mir weggehalten, weil ich gedacht habe, warum? Funktioniert doch alles nach dem Motto. Ich würde sagen, ich bin immer noch dabei, dass ich sage, warum? Habe mir da auch tatsächlich einige Videos dazu nochmal angeguckt, viele Anleitungen gelesen und ja, bin immer noch überwältigt von dem, was man machen muss, damit man dahin kommt, was mit den 3 großen Playern, ich sag mal, der Alexa, Quasselbüchsen und ne, all das, was man halt so kennt mit Google und Siri, möglich ist. Ja, also das war für mich sehr ernüchternd, muss ich sagen. Ich habe jetzt mehr Hardware besorgt, um das wirklich mal einmal durchzuspielen, ob ich daraus jetzt wirklich auch noch Content produziere, weil mich das so abgeturnt hat. Was dann Arbeit hintersteckt und man dann hinterher doch nicht mehr lokal ist und dann trotzdem irgendwie der Cloud arbeitet und damit irgendwie, egal. Also da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Das war für mich echt ein Lowlight, Highlight. Ich formuliere es mal anders. Thomas, du sagtest gerade, dein Lowlight war der Urlaub, also der ist endet. Für mich war das ein Highlight. Ich hatte jetzt auch den Urlaub, aber der war wirklich ein Highlight für mich. Das war wirklich super. Also da kann ich jetzt gar nicht anders sagen. Wir strahlen ja später aus, als wir aufzeichnen. Also wir sind jetzt alle Ende der Sommerferien, würde ich sagen, bei vielen angekommen. Und Ja. Deswegen, Matthias, wo du sagst, das ist dein Lowlight, du kommst nicht zum Arbeiten. Ich glaube, auf der anderen Seite ist aber familiär relativ großes Highlight, dass man auch mit der Familie
Das meine ich,
eben,
ja,
ne?
das stimmt.
Also man muss da immer, glaube ich, die Sichtweise mal ein bisschen anpassen.
Ja, fällt schwer, das auf jeden Fall.
Ja. Aber deswegen gucken wir hier ein bisschen hinter die Leute, ja. Also ich sagte, würden wir im Long-Format natürlich nie sagen, dass wir Probleme mit der Erstellung von Videos hätten. Aber hier können wir ja reden über alles.
Wir haben auch noch nie ein Video verworfen. Die laufen immer
Nein,
wie eine
nein.
Eins.
Ja,
Auf
immer.
jeden Fall. Auf
Das
jeden
ist
Fall.
so. Das ist
First
so.
try. Es gibt auch nur einen Take immer. Keine
Ja.
Versprecher.
Ja.
Ich habe heute Vormittag ein Video gemacht. Und ich hatte da übelst Versprecher und Pausen und Mist drin und fange an zum Schneiden. Und die zweite Spur, wo quasi meine Bildschirmaufnahme drauf sein sollte, war einfach ein schwarzer Bildschirm, weil ich
Oh,
den
Scheiße.
falschen Bildschirm ausgewählt habe. Dann habe ich es nochmal neu aufgenommen. Es war
Ist
aber nicht
mir noch
das
nie
erste Mal, dass
passiert.
ah, es ist
Noch
dir noch nie
nie.
passiert,
Nein,
okay,
nein,
das,
ist
also
anders.
mir vorher auch noch nie,
Nee,
überhaupt
nee.
nicht. Also solche Sachen. War
Ich
auch ein
habe noch nie vergessen,
Klassiker.
das Mikro anzuschalten. Habe ich auch noch
Ja,
nie vergessen.
das sind auch so Sachen oder ein Klassiker. Wenn wir unseren Stammtisch haben, dann geht das Ganze ja über Discord. Und wenn ich in Discord mein Mikrofon drin habe, stellt Windows dieses Mikrofon von der Lautstärke auf einmal auf 50% runter. Und am nächsten Tag nimmst du auf und es ist halt einfach kein vernünftiges Audio mehr da, weil das Mikrofon viel zu leise ist. Also es ist auch so ein Klassiker, der mir öfter passiert ist.
Das hatte ich damals mit Skype. Der hat auch immer in die Audio-Einstellungen gegriffen und alles runtergerissen. Und nachher war alles super leise.
Ja.
Ja,
Und
anstrengend.
dann bist du irgendwann froh und hast gesagt, endlich hast du alles abgedreht. Und guckst dir die ersten 5 Minuten an und
Ja.
denkst dir, ah, das kriegst du auch nie wieder so hin wie im ersten Take. Das, da
Das
musst du,
stimmt.
da darfst du am besten einen halben Tag bis Tag Pause machen, dreimal in die Ecke kotzen und dann geht's weiter. Dann,
Ja,
wobei
manche
ich
Sachen kann
sagen
man ja nicht
muss,
wiederholen.
heute, nachdem ich im ersten Take so viele Fehler gemacht habe und da so viele Schnitte drin gewesen wären, war es tatsächlich ein Vorteil, weil im zweiten Take lief es dann halt einwandfrei durch. Ich hatte wirklich alles vorbereitet. Aber natürlich, wenn du es dann im zweiten Take machst, dann vergisst du so ein bisschen einzelne
Ja.
Details noch zu erwähnen,
Ja.
oftmals, weil du dir denkst, das habe ich ja
Stimmt.
vorhin schon gesagt. Das ist ganz schlimm bei mir sowas.
Oh nein. Ja, wie ist das, Matthias, bei dir, wenn du Videos aufnimmst, ist das geskriptet oder hast du frei raus, was dir gerade durch den Kopf geht?
Also ich weiß ungefähr, was ich sagen möchte, sag dann was ganz anderes, reg mich dann darüber auf, nimm es nochmal auf und dann lasse ich die Hälfte weg, denke, nee, machst du noch einen Take. Also es ist nichts geskriptet. Ich habe zwar einen Teleprompter und alles habe ich da, aber den habe ich für 2 Videos oder so benutzt. Ich bin da ganz schlecht drin, vorher wirklich alles strukturiert aufzuschreiben, dann am besten noch hinzuschreiben, welche Aufnahmen ich machen möchte, die ich vielleicht als B-Roll einblende oder so.
Ja.
Kann ich gar nicht. Ich rede einfach drauf los und guck mal, wo die Reise hingeht. Ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, aber der zeitliche Aufwand ist ja so schon enorm. Also wenn man sich erst mit dem Produkt beschäftigen muss, dann was ausprobieren, aufbauen, dann alles wieder zurück und dann aufnehmen, dann was dazu erzählen, möglichst nichts vergessen, wieder nochmal reinnehmen und so. Und dann noch vorher das alles nur zu nutzen, um ein Skript zu schreiben, was man dann aufnimmt und dann, nee, da fehlt mir auch dann die Struktur. Und dafür reichen die Videoaufrufe auch nicht. Wenn ich dann nachher 15.000 Aufrufe auf ein Video kriege, dann sitze ich da nicht 4 Tage dran. Also, das
Nee.
geht ja nicht.
Ja,
Das
muss
macht
irgendwo
Sinn, ja.
im Verhältnis bleiben, ne?
Aber vielleicht habe ich auch nur 15.000 Aufrufe, weil ich es, also, vielleicht ist auch ein Henne-Ei-Problem.
Man weiß es nicht. Wobei,
Hm.
also das kann ich tatsächlich widerlegen, weil es gibt Videos, wo ich mir hinterher denke, die hast du ja so beschissen gemacht und die sagen eigentlich gar nichts aus. Und da gehen die Klickzahlen auf einmal in die Höhe, wo ich mir denke, hä, die Hälfte fehlt eigentlich in dem Video. Warum schaut das jeder so lang an? Wahrscheinlich, weil Sachen drin fehlen und die Leute darauf warten, dass das irgendwann vielleicht noch kommt. Das kann schon
Die
ausreichen.
kommentieren alle, das fehlt. Und dadurch denkt
Ja,
YouTube,
na
oh,
gut.
mega viel Interaktion, das ist ein geiles Video.
Das ist tatsächlich so ein Thema. Also ich habe einen Kumpel, der in der Fahrzeugaufbereitung ist und da gibt es scheinbar einen YouTube-Kanal, der beabsichtigt, Dinge falsch sagt, damit er viele negative Kommentare bekommt, damit die Videos besser gerankt werden von YouTube und es scheint bei ihm tatsächlich zu funktionieren.
Ja.
Und das ist so ein Ding, was mir immer wieder auffällt, dass ich das Gefühl habe, dass Leute beabsichtigt Fehler oder sowas einbauen, dass sie viele Kommentare bekommen.
Genau, also wenn du bei mir einen Fehler findest, ist auch Absicht.
Ah, okay.
Das ist auch ein schöne Ausrede. Argument.
Werde ich in Zukunft auch so machen. Vielleicht nee, das sage ich jetzt nicht. Ich wollte gerade einen Namen nennen, weil ich dachte, das wäre vielleicht die Begründung, warum die Person so groß geworden ist, aber das sagt man jetzt
nicht. Das Piepen war raus. Das Piepen war raus oder so.
Ja.
Die Frage, Matthias, die ich noch an dich habe, und vielleicht Thomas, auch deine Sicht darauf würde mich mal interessieren. Es gibt ja diesen Begriff des Influencers, der jetzt ein bisschen abgelöst wird von Content Creator, in meiner Wahrnehmung persönlich. Und ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Im Sinne des, ich produziere einfach ein Video des Videowegens. Oder ich produziere tatsächlich einen Mehrwert, den ich schlussendlich in einer zweiten Phase im Video aufnehme und zeige. Ja, weil ich kann natürlich schlussendlich, ich sag mal, ja, über irgendein Thema referieren, Meinung kundtun und so weiter, ohne Arbeit da reinzustecken, in dem Sinne. Und auf der anderen Seite, ja, schaffe ich Mehrwerte. Wie siehst du das, Matthias? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du hast da auch so ein bisschen...
Ja, wir hatten ja bei unserem letzten Treffen, haben wir auch ja darüber gesprochen, dass ich gar keine Erfahrung habe mit Kooperation eigentlich. Ich habe ja in meinen 10 Jahren, die ich YouTube mache, habe ich vielleicht, ich glaube, 4 Kooperationen gemacht oder so. Das heißt, ich bin da ganz, ganz schlecht drin, was Preisverhandlungen angeht oder so. Und irgendwie dann zu sagen, ja, und dann sage ich halt das an der Stelle und das Video ist so lang und dann verkaufe ich euch noch einen Instagram-Reel oder was auch immer. Das kann ich gar nicht, deswegen mache ich halt einfach Infocontent für die Zuschauer und nicht um ja irgendeinem Unternehmen zu gefallen an der Stelle und vielleicht eine Werbebotschaft zu verkaufen, weil die paar Kooperationen, die ich mache, habe ich nur gemacht, weil es gar keine Vorgaben gab. Ich finde es ganz schlimm, wenn es irgendwie ein Briefing gibt, wo drin steht, das und das musst du aber sagen, das und das darfst du nicht sagen, das und das möchten wir nicht, dass das irgendwie erwähnt wird oder keine Vergleiche mit anderen Produkten oder was auch immer. Das steht ja in so Briefings drin und das hatte ich schon mal bei so ein paar Balkonkraftwerkherstellern, sagen wir mal, wo ich auch mal Videos machen wollte, aber wo ich dann einfach nachher gesagt habe, nee, kommen wir nicht zusammen. Dann ist mir die Kohle auch egal. Und das, denke ich, also unterscheidet ja eigentlich einen Influencer, der davon leben muss und irgendwie Aufträge machen und vielleicht, also ist meine Wahrnehmung, der dann da irgendwie ja, Geld verdienen muss und Kunden gefallen muss, die möglichst nochmal Folgeaufträge buchen, als jemand, der einfach, ja, das bewertet, was es ist und neutral sagen darf, was es ist und vielleicht auch gar nicht dafür bezahlt wird.
Ja finde ich, eine starke Aussage, Matthias.
Deswegen bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, weil das ja auch immer in den Kommentaren steht, die Leute fragen ja nicht, sondern sie behaupten ja und sagen einfach, du wurdest bezahlt oder was auch immer. Dann sage ich, formuliere das doch mal als Frage und dann kann ich dir auch sagen, nee, ist nicht so. Und jetzt bin ich mittlerweile so weit, dass ich überall Transparenzhinweise einblende. Also ich habe da verschiedene Level eingeführt und sage ganz transparent, ich habe das Produkt selber gekauft, ich habe es kostenlos bekommen. Das passiert sehr, sehr häufig, weil ich habe auch oft keinen Bock, Geld auszugeben, um es mir danach in die Ecke zu legen. Aber da nehme ich natürlich auch nur das an, was cool ist. Dann gibt es Placements, das finde ich eigentlich noch die coolste Variante, dass man Integration hat, wo man genau erkennt als Zuschauer, das ist Werbung, dafür wurde ich bezahlt, aber der Rest drumherum ist eben, ne, also komplett freie Meinung. Dann ist auch egal, wenn da ein Produkt drin ist oder so, wenn man vorher sagt, das ist einfach meine freie Meinung, hat mit dem Hersteller nichts zu tun oder ich werde dafür nicht bezahlt. Und dann gibt es eben noch bezahlte Videos und das sind, wie gesagt, nicht mal eine Handvoll aktuell. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also würdet ihr da einen Unterschied machen zwischen Influencer und Content Creator oder ist es?
Ich hatte jetzt tatsächlich lang genug Zeit, mir Gedanken gerade drüber zu machen. Und tatsächlich, also wenn man den Begriff Influencer übersetzt, heißt es ja Beeinflusser. Das heißt, ein Influencer ist jemand, der gezielt seine Zuschauerschaft beeinflussen möchte. Jetzt sehe ich bei uns den Punkt, dass wir ja viel Lerncontent bieten, viel Content, wo wir einfach nur How-Tos bieten. Wie kannst du das Ganze umsetzen? Wir schreiben aber niemandem vor, dass er es so umsetzen muss und wir sagen ihm auch nicht, mit welchen Geräten er das umsetzen muss. Wir geben zwar vielleicht mal Empfehlungen oder so, aber also ich bin da zumindest so und von euch habe ich auch den Eindruck, dass ihr quasi, auch wenn ihr eine Empfehlung rausgibt, das Ganze so gestaltet, dass es jeder mit seinen Gegebenheiten und seiner Hardware nachbauen kann. Von dem her beeinflussen wir die Leute ja nicht, sondern geben ihnen immer die Möglichkeit der freien Wahl, was sie verwenden, wie sie es verwenden und wie sie Bock drauf haben im Endeffekt. Schon von dem Punkt her würde ich uns weniger als Influencer sehen, als jemand, der jetzt auf Instagram jeden Tag eine andere Modemarke postet und sagt, ja, finde ich cool, kauft es, unten ist verlinkt und so. Ich meine, klar, dass es das bei uns auch gibt, dass wir mal Produktplatzierungen drin haben und die vielleicht auch teilweise noch bezahlt. Da sage ich auch wieder, wir möchten ja für unsere Arbeit in einer gewissen Art und Weise auch entlohnt werden und das machen wir darüber halt. Finde ich nicht verwerflich, finde ich überhaupt nicht verwerflich, finde ich vollkommen in Ordnung. Und also generell in unserer Gruppe, in der großen Gruppe, habe ich jetzt das Gefühl, dass keiner das Ganze extrem übertreibt und nur noch drauf aus ist, damit wirklich mit jedem Video extrem Geld zu verdienen. Von dem her sehe ich einen großen Unterschied zwischen einem Influencer und einem Content Creator.
Das stimmt. Ja, wobei es schon so ja ist, wenn man irgendwas zeigt, beeinflusst man die Leute ja, egal in welcher Form. Also wenn ich jetzt sage, ich zeige ein Projekt mit einem Shelly, dann tendieren die Leute natürlich dazu, den Shelly vielleicht eher zu kaufen, weil sie im Video sehen, das funktioniert damit, als wenn sie es irgendwas anderes nehmen an der Stelle oder so. Also lässt sich ja gar nicht vermeiden. Oder du machst ein Home Assistant Video, das klappt aber vielleicht mit einem anderen System genauso gut oder so. Also
ja, mit mir ging es ja vor allem auch darum, Thomas, zu sagen, der in meiner Wahrnehmung der Influencer gibt einfach nur etwas wieder, ja, was andere geschaffen haben. Und für mich ist ein Stück weit ein Content Creator jemand, der auch vorher noch was geschaffen hat. Außerhalb dessen, dass er es auch im zweiten Punkt auch noch präsentiert. Ja, also Matthias sagt ja zum Beispiel, er bastelt an der Technik rum oder ich sag mal hier ganz altes Video von Matthias, der hat da für die Colorlight eine neue Platine geschaffen. Ja, er hat also was geschaffen, er hat Content, also wirklich exklusiven oder in dem Fall sogar exklusiven Content geschaffen und in einem zweiten Schritt hat er sie dann einer Öffentlichkeit präsentiert. So, also ja. Oder Thomas, du sagst, pass mal auf, ich habe jetzt hier erstmal mir Gedanken gemacht, wie kriege ich denn überhaupt ein Balkonkraftwerk in Home Assistant integriert? Ich habe mir Content genommen, den gab es schon, habe das nochmal zusammengestellt, habe mir einen eigenen Helfer generiert und so weiter. Und diesen Content, den ich geschaffen habe, den präsentiere ich schlussendlich auch noch weiter. Und gib nicht einfach nur eine Marketingbotschaft weiter oder gib einfach nicht nur eine News weiter. Ja, also deswegen, da steckt ein bisschen was mehr hinter. Und das ist gut, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig und das ist auch etwas, wo ich deine Stärke sehe, Matthias, wirklich, wo du da nochmal in die Tiefe gehst. Und was du gerade nochmal gesagt hast, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Ich finde das schon, ja, kann ich ganz offen sagen, sehr beeindruckend von dir. Also ich sag mal, der Thomas und ich, wir können hier schön reden und sagen, ja, ist uns mir scheißegal, dann zahlt uns der Hersteller da nicht. Wir haben noch einen Job, der uns durchs Leben trägt, ja. Für die, die es jetzt halt nicht wissen hier, du lebst davon, ja, von dem, was du machst.
Genau.
Genau, und ich glaube, das ist halt der Punkt, ja. Und wenn du jetzt sagst, ja, scheiße, wenn ich jetzt die Kooperation nicht mache oder die Kohle nicht annehme, ja, irgendwie muss die Miete, ja, beziehungsweise das Darlehen oder das Butterbrot auch bezahlt werden, ne?
Also, ja, wie gesagt, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn jemand Werbung für ein Produkt macht oder so. Ich finde, es müsste einfach nur transparent sein, dass man sagt, ey, dafür wurde ich jetzt bezahlt. Und also, dass man nicht probiert, das zu verschleiern und irgendwie so zu tun, als hätte man sich das selber gekauft, aber eigentlich kriegt man dafür, was weiß ich, 5.000 Euro. Und dann präsentiert man das so, als hätte es einen Freund gekauft und zufällig ist man da und man installiert das gerade oder so.
Ja.
Das finde ich halt schwierig. Also wenn man da offen mit umgeht, warum nicht? Dann müssen die Leute ja auch, wie sie es vielleicht einzuordnen haben.
Ja, ich denke, das ist glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch nochmal die Unterscheidung zwischen dem Quer- und dem Hochformat. Ich glaube, die Story in dem Hochformat rüberzukriegen, dass du irgendwie das auch nochmal quasi dafür bezahlt wirst, das ist ja weg. Da hast du dann irgendwie deine 60-Sekunden-Snip, dann musst du die Botschaft rüberbringen und damit ist das Thema erledigt. Wenn du Glück hast, steht im Titel vielleicht noch Werbung dran. Aber das auch nur bei den Deutschen, aber nicht bei den Amis, weil
ja, die haben ja das stimmt.
oder die Nicht-Deutschen, ne? Ja.
Ja, das stimmt, wenn ich mir da meine Werbedisclaimer bei meinen Produktplatzierungen und so anschaue, die ich vorab dann spreche, da bist du schon fast bei der Minute, die du im Short zur Verfügung hast quasi.
Das ist ja, wenigstens darauf hinzuweisen. Aber ich finde den Ansatz, Matthias, ganz spannend. Ich glaube, du hattest das auch nochmal in deinem Zweitkanal, glaube ich mal. Haben wir aber schon deinen Kanal erwähnt? Vielleicht musst du ein bisschen Werbung nochmal machen für deinen Kanal.
Oh ja, der hieß mal hausautomatisierung.com, was eigentlich der blödeste Name ist, den man sich für so einen YouTube-Kanal vorstellen kann. Weil, vielleicht, ich stelle mich nochmal kurz vor. Ich habe 2014 oder 2013 habe ich in der Agentur gearbeitet und alle haben so schöne Nischenseiten gebaut und eigentlich hat jeder in der Agentur nebenbei selbstständig irgendwo mit Geld verdient. Ganz viele mit Affiliate-Content oder mit irgendwelchen anderen Trainingsinhalten oder Dozent oder was auch immer. Also jeder war irgendwie noch nebenbei auch online tätig.
Kam schon mal nicht so viel ganz bei rum im Hauptjob, ne?
Ja, Agentur, ne? Und dann ist es so, dass die Nischenseiten damals war dann so ein Thema, dass man irgendwie wirklich eine Seite baut, die sich um ein Thema kümmert, was möglichst spitz ist. Keine Ahnung, iPad-Stift oder so, ne? Also, dass man wirklich irgendwas hat, was eine sehr, sehr spitze Zielgruppe hat. Und dann stellt man da eine Seite mit Vergleichen und so weiter und probiert die gut bei Google zu ranken. Und da hatte ich Arbeitskollegen, die haben da wirklich für beinahe fünfstellige Beträge monatlich mit eingefahren, nur mit SEO für 15 von solchen Seiten, 20 solche Seiten, die sehr, sehr spitz im Marketing waren. Okay. Und sowas Ähnliches wollte ich damals mal machen für Smart Home, was natürlich dann eigentlich für die Idee schon wieder viel zu breit gefasst war, und habe dann die Domain hausautomatisierung.com reserviert und dachte so, mache ich doch da mal ein bisschen, kann nicht so schwer sein, ein bisschen Smart Home Kram drauf.
Fühl mich zum Schotter.
Ja, genau. Hat nicht geklappt. Auf jeden Fall, ja, kam dann, wenn ich mal 20 Euro in einem Monat irgendwie bekommen habe, dann ist es natürlich nicht so viel, ne, vor Steuern. Naja, und irgendwie bin ich dann dazu gekommen, Videocontent zu machen. Das war dann 2016, glaube ich, oder so. Und habe dann Sachen erklärt, die ich auf meinem Blog eben nicht mehr als Schriftform hatte, sondern als Videocontent. Und so ist das immer weiter gewachsen. Und irgendwann habe ich dann einen Online-Kurs gemacht, damals zu FEM. Und der lief dann sehr gut an, weil die Dokumentation ist sehr, sehr schlecht, meiner Meinung nach, bis heute. Und ich wollte es einfach besser machen und einen leichteren Einstieg bieten. Und das gab es nicht. Und das lief ganz gut. Und damit bin ich da irgendwie so reingerutscht. Und habe dann gesagt, dann kündige ich halt. Und wenn es nicht gut geht, dann fange ich halt wieder irgendwo an. Ja, und so bin ich nach und nach da reingerutscht. Und deswegen heißt die Seite hausautomatisierung.com. Und das ist halt, eigentlich ist es Mist. Aber was willst du machen nach dem Jahr, ne?
Aber ich glaube, A, bist du, wenn ich das im Hintergrund richtig sehe, damit gar nicht so ganz so unerfolgreich gewesen, weil so einen silbernen Playbutton bekommt man jetzt auch nicht für 1000 Abonnenten,
Matthias. Ja, es hat lange gedauert. Es ist träge, also sehr, sehr träge und habe da jetzt irgendwie bald, weiß nicht, wann habe ich den bekommen? 22 oder so, also über 5 Jahre für gebraucht. Ja, für die Nische ist es eigentlich okay.
Ja, also super. Es ist super.
Ja, aber man sieht, man guckt ja auch immer, ne? Nebenan ist das Gras immer grüner, bei anderen geht es immer schneller und ne, wenn ich dann sehe, dann höre ich andere Podcasts und dann, also über andere Themen und da heißt es, ja, ich bin jetzt seit 2023 dabei und habe jetzt 500.000 Abonnenten und ich denke so, okay,
ja. Cool. Ja, gut, das ist halt, wie du schon sagst, es ist, ich verweise nur auf den Zweitkanal vom Thomas. Ich glaube, mit 35 Abonnenten, ich weiß es nicht.
Nee, nicht mal, warte, ich schaue mal kurz aktuell nach, wie viele ich habe. Warte kurz.
Also man muss sich auch manchmal bewusst machen, was man geschaffen hat. Also Matthias, mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich glaube, das ist schon eine grandiose Leistung.
Ich danke dir. Aber selber sieht man es immer ein bisschen entspannt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas Besonderes gemacht habe. Ich denke, das könnte jeder machen, der einfach ein bisschen Ausdauer hat. Das ist halt, also das ist der einzige Skill, den ich habe, dass ich ausdauernd bin.
Also Skill, 34 Abonnenten habe ich jetzt im ersten Jahr gemacht. Also ich bin ungefähr bei einem Jahr ein bisschen.
Das ist fast einer die Woche, ne?
Ja,
ich bin total.
Ja, Ja, gut, ich bringe aber auch keinen regelmäßigen Content. Ich meine, das ist schon, also wenn du halt am Anfang deine 20 Videos hochlädst und dann nichts mehr, dann wächst so ein Kanal halt nicht wirklich. Ich weiß noch, mein Kanal, also der jetzt Steuer dein Leben heißt, war ursprünglich einfach mal mein Google-Konto und ich habe da so 3-4 Carrera-Bahn-Videos mal hochgeladen. Einfach nur, dass ich die anderen Leuten zeigen kann, aber halt öffentlich hochgeladen. Und wo ich dann quasi den Kanal hier gegründet habe, hatte ich schon 11 Abonnenten. Das fand ich wirklich cool. Und hatte aber auch direkt schon 5000 Video-Views innerhalb von 11 Jahren. Das ist natürlich schon ordentlich.
Das ist schon... Macht schon was her. Macht schon
auf jeden Fall.
Aber Entschuldigung, Matthias, ich hatte dich unterbrochen. Ich hatte dich unterbrochen.
Nee, alles also, gut. Das war die
die Frage war eigentlich, wie dein Kanal heißt, Matthias. Das hast
ja, der heißt jetzt gesagt. Hausautomation, genau wie auf Instagram und so weiter. Und ich brauchte, also eigentlich habe ich 2024 mal so ein Rebranding probiert. Ich habe 1000 Namen durchexerziert, was man irgendwie nehmen könnte und wie man den nicht mehr so generisch nennen könnte. Aber ich dachte, eigentlich kennt das ja schon ein paar Leute da draußen unter dem Namen.
Ja.
Also bleibe ich vielleicht auch irgendwie dabei. Aber ich hätte gern irgendwas Cooles, so was man, ne, wo man vielleicht noch eine Marke eintragen kann oder so. Es geht halt so nicht.
Ja, dafür ist es dann doch ein bisschen zu generisch, ne?
Ja, ja.
Also, wenn du es hinkriegen solltest. Ich bin interessiert.
Dann kommen die Rechnungen, sage ich.
Ja, so. dann kommen die Rechnungen. Dann kommen die Rechnungen. Ja, sehr geil. Sehr geil. Und dann haben wir mitbekommen, dass du eigentlich deutlich mehr Podcast-Erfahrung hast als wir.
Oh Gott, ja. Das ist eine tiefe Wunde, sage ich mal. Wir haben 2018, damals habe ich mit Stefan, den kennt ihr ja auch, von Verdrahtet, habe ich einen Podcast angefangen. Ich meine, das war 2018.
2018 haben manche noch gar kein YouTube hier gemacht. Ich bin überlegt gerade.
Und da haben wir den Smart Home, da haben wir auch einen super Namen uns ausgedacht, der hieß dann Smart Home Podcast. Also auch sehr einprägsam, ja.
Ja, ja, ja.
Und ja, war irgendwie auch eine gute Idee. Ich dachte, wenn schon generisch, dann auch im Podcast. Und,
sicher.
Und dann haben wir da ja einfach mal ein bisschen drüber gequatscht, was damals so anlag und so. Aber so richtig entwickelt. Ja, es gab auch einige Gäste da mal, aber seit ein paar Jahren ist da eigentlich Stillstand und ich plane seit 2 Jahren, anderthalb Jahren, den wieder zu beleben. Hab den auch ein neues Branding verpasst, aber ja, weil wie, ich will jetzt nicht einen Podcast hochladen und da passiert wieder 5 Monate nichts. Also der Worst Case. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, wie es weitergeht.
Ist ja so mit der Grund, warum wir 2 Monate im Voraus aufnehmen. Da kann halt auch mal was passieren und wir haben trotzdem dauerhaft Content.
Ja, wenn man sich nicht so, viele starten ja und sagen, wir machen jetzt wöchentlich eine Folge und ich denke mir so, okay, mal gucken, wie lange so.
Das ist,
Also, wenn man da nicht so ambitioniert dran geht und dann realistische Ziele steckt, dann ist es, glaube ich, langlebiger.
Ja.
Wobei man hat ja auch mehr Content, weil wenn du jede Woche was aufnimmst, worüber willst du wöchentlich reden?
So. Ja,
also
ja,
so viel passiert auch nicht.
Absolut. Wobei ich ja immer die naive Vorstellung habe, wenn ich das, was ich jetzt gerade mache, als wie der Uhr sagt, Vollzeit-Hobby, wenn ich das Vollzeit machen würde, mein Gott, wie viel Zeit hätte ich, um Content zu produzieren?
Dachte ich auch.
Aber, ja, genau. Aber mit jedem, dem ich spreche, der sagt, na, irgendwie nicht.
Also, ja, wir werden ja auch älter, ne? Und früher, da habe ich dann auch am Wochenende gearbeitet und abends bis 23 Uhr und das ist ja auch nicht mehr so. Also, dann würde man ja kaputt gehen. Und dann ist es gar nicht mehr so viel mehr mit ein bisschen E-Mails machen und Kommunikation und so. Und dann hast du trotzdem nur deine 3 Stunden am Tag, wo du Content machst. Ja.
Also Tristan, bestes Beispiel. Letztes Jahr, wo ich ein paar Monate quasi nicht im Hauptjob gearbeitet habe, habe ich trotzdem nur 2 Videos die Woche geschafft. Und das, obwohl ich den Schnitt ja nicht mal selber gemacht habe, weil den Schnitt musste ich ja wegen meinem Daumen auslagern, sonst wäre mir die Firma aufs Dach gesprungen quasi, wenn ich sage, ich kann nicht für euch arbeiten, aber meine eigenen Videos kann ich nicht gekommen. Deswegen habe ich den Schnitt damals ausgelagert. Also ich habe quasi nur die Aufnahmen gemacht, aber nur 2 Videos pro Woche geschafft.
Nur 2 Videos, ja, ja, das ist schon...
Ja, das habe ich auch mal geschafft, irgendwann, als ich noch angestellt war.
Und okay, jetzt nicht, also du machst nur 1 die Woche, oder?
Ich mache vielleicht 2 Monate momentan, also das ist ja schon viel.
Krass.
Ja, ja.
Also und Shorts, machst du nebenbei Shorts noch?
Jetzt wieder ein bisschen mehr, aber auch nur so 4 Monate vielleicht oder okay. So.
Dann bringe ich ja mehr Content als du.
Also Thomas, yes, merke dir.
Wahrscheinlich tut das jeder von euch.
Ja, das also Selbstständigkeit, das killt den läuft. Content.
Einfach nur entspannen. Das könnt ihr machen.
Also wir halten fest, Matthias macht eigentlich gar nichts.
Yes, das ist aber jetzt mal, ist das ein Ziel für euch, das irgendwann hauptberuflich zu machen?
Thomas, willst du was dazu sagen?
Wir haben das, glaube ich, schon mal besprochen. Ich habe gesagt, ich müsste jetzt quasi netto mit YouTube doppelt so viel machen, wie ich im Hauptjob verdiene. Dann würde ich überlegen, mich voll selbstständig zu machen. Was bei mir eher eine Option ist, bei uns kannst du dir die Arbeitszeit sehr frei gestalten. Also du kannst auch sagen, ich möchte nur noch 30 Stunden die Woche, 20 Stunden die Woche, wie auch immer. Das wäre eher am Anfang eine Option für mich, dass ich halt die Arbeitszeit im Hauptjob runterschraube, dann aber trotzdem ja weiterhin über den Hauptjob versichert bin und so weiter. Das sind halt alles Sachen, die du sonst als Selbstständiger dann selber tragen müsstest, deswegen. Also, dass ich in die Vollselbstständigkeit gehe, da müsste ich ordentlich Geld machen. Ja.
Okay. Die, ja, so habe ich damals auch angefangen. Ich habe auch auf 4 Tage reduziert und habe dann parallel den Kram weiter aufgebaut.
Was hat der Daniel zum Beispiel, der hat ja auch Freitag immer frei, der hat auch eine 4-Tage-Woche.
Frei. Also,
dann Vollzeit-Hobby halt, ne?
Ja. Genau. Ja. Das, was wir halt am Samstag machen, macht der Daniel am Freitag.
Und Samstag. Zum Thema Anspruch und 10. Take und so weiter und so fort. Nee, ich glaube, ich hatte damals gesagt, und ich stehe da immer noch zu, ich hoffe, meine Arbeitskollegen hören nicht zu, ich lasse gerne für mich arbeiten. Das heißt...
Ja, das schließt sich ja nicht aus.
Ja, das ist ja... Also denn, wenn das Vollzeit, dann irgendwie mit ein paar Leuten zusammen. Ich glaube, das ist...
Ja, und dann wird es teuer. Also musst du viel Geld verdienen.
Genau, dann muss das skalieren und dann muss es entsprechend groß werden, dass das sich auch rechnet und lohnt. Ne?
Ja, genau. Da sind wir wieder bei eben, wo du dann Aufträge annehmen musst oder Placements annehmen musst, weil du die Kohle reinholen musst.
Genau, am Anfang. Ne? Ja, absolut, bin ich bei dir. Ich glaube, das hatte der Stefan mal gesagt in einem anderen Podcast, du hast natürlich einen gewissen Austausch auch durch die Arbeit, durch die Arbeitskollegen, fachlicher Austausch. Wenn du jetzt in deiner Situation bist, Matthias, kann ich mir vorstellen, du hast halt jetzt quasi, hast ja keinen direkten Arbeitskollegen oder Mitarbeiter, mit dem du dich fachsimpeln kannst. Ja. Ja, ne, mit dem, so, und dann musst du, so, und da passiert halt eine ganze Menge dabei. Jetzt geht, glaube ich, meine Kamera im Arsch gerade.
Ich glaube auch, die flackert schon. Ist ein paar Sekunden zu warm. Immer wieder mal.
Dann machen wir in Schwarz weiter, ist egal. Ja. Ich glaube, der Aspekt ist, dass man ja auch diesen Austausch untereinander braucht, um sich zu pushen im Job, wie du schon sagst. Ne? Wenn der eine keinen Bock hat, dann der andere sagt, oh, wir müssen aber jetzt den Auftrag erledigen oder was weiß ich auch immer. Ne? Und ich glaube, das ist das, was man braucht, wenn man wirklich durchstarten will, sag ich jetzt einfach mal. Also ich kenne es halt nur aus dem beruflichen Kontext in dem Sinne. Und da bin ich
das jetzt... Das hilft auf jeden Fall, ja. Wenn du jemanden hast, der da mit dran hängt und mit dem man sich mal austauschen kann oder so oder mal eine Idee teilen, das ist schon... Oder mal über einen Schreibtisch den Kollegen fragen, das ist schon...
Ja, also ja und wenn dann Matthias, kannst du noch mal hier los, jetzt ist wieder Freitag, Release-Tag. Mach mal fertig hier. Nein, aber muss ja passen für jeden, ne? Also es gibt ja Gründe, warum man sich dafür entschieden hat. Und die Freiheit, ich war auch mal selbstständig 4 Jahre, die man damit gewinnt, kann man nicht vernachlässigen. Auf der anderen Seite ist das eben auch selbst und ständig, ne? Das muss man halt auch erstmal lernen.
Mhm. Ja. Ja, nachdem der Tristan jetzt seine kaputte Kamera gewechselt hat, sind wir auch alle wieder da. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, den es ja immer gibt, wenn wir einen Gast da haben. Also der falsche Ugur links unten darf uns beiden jetzt eine Frage stellen, die ihn schon immer von uns interessieren würde.
Und wir machen es diesmal noch komplizierter. Ich würde sagen, der Ur muss als Textkommentar antworten, oder?
Das ja, okay, das können wir machen.
Oder?
Der muss dann in den Kommentaren unten antworten. Das ist ein
super der Fall. Muss damit auch den ganzen Podcast hören. Dann zwingen wir ihn dazu.
Machen auf jeden dazu. Fall. Und wir kriegen dann mit, ob er ihn gehört hat, weil wenn er nämlich nicht kommentiert, wissen wir, er hat ihn nicht ganz gehört.
Oh, das ist...
Und an dieser Stelle denkt er sich jetzt, stell doch endlich die Frage.
So, bitte, bitte.
Ja, pass auf, ich habe mir überlegt, wenn ihr jetzt nochmal bauen würdet oder ein Hausprojekt hättet, wie würdet ihr das angehen? Welche Technologie käme da rein? Und was würdet ihr vielleicht dann auf jeden Fall wieder so machen? Was gar nicht mehr? Oder was auf gar keinen Fall, was ihr bis jetzt auch noch nicht so gemacht habt?
Also du redest von Grund auf bauen, weil ich habe
eine grüne Wiese. Du kriegst am Starnberger See ein Grundstück.
Okay.
Dann kannst du starten. No limits, Budget ist egal.
Also muss ich tatsächlich sagen, auch wenn ich immer dagegen spreche, weil ich sage, es ist zu teuer, aber ich würde mir auf jeden Fall irgendein Bussystem wie KNX einbauen lassen.
Damit, so, richtige Antwort, wir beenden den Podcast.
Nein, also ich meine, die Begründung liegt ja auf der Hand. Wenn das Geld keine Rolle spielt und du von der grünen Wiese weg baust, macht ein verkabeltes System einfach viel mehr Sinn, weil du nicht die Gefahr der Nichtübertragung per Funkprotokoll, welches auch immer es ist, hast. Ein Kabelsignal kommt immer an, ist einfach so. Ist meine Meinung.
Weißt du, was mein Punkt ist?
Ja.
Ich würde nicht ein kabelgebundenes System verwenden. Weil ich bin der Meinung, und wir haben ja vor 7 Jahren hier gebaut. 7 Jahren. Das ist jetzt noch nicht so weit entfernt in meiner persönlichen Wahrnehmung. Und wir haben gefühlt, wenn ich überlege, was ich in Technik hier eingebaut habe, viele Sachen auch schon wieder gewechselt und erneuert und was weiß ich und ähnliches. Ich glaube, wenn ich ein kabelgebundenes System haben würde und ein Technik-Nerd bleibe, wie ich ja bin. Ja, wenn ich jetzt so ein 0815-User bin, der sagt, oh, meine Schalter sind jetzt hier geschaltet und damit bin ich zufrieden. Ich kenne zufälligerweise Leute, schöne Grüße an meinen Onkel, die sagen, ich habe mir einmal einen Kabelkanal gelegt und der bleibt da jetzt die nächsten 20 Jahre so und damit kann ich mein Licht schalten. Super. Aber mit der technologischen Schnelligkeit, wie sich Sachen entwickeln, eine Deckenlampe, früher war die nicht smart, jetzt ist die smart, ein Schalter, Thermostate, Präsenzmelder, hat sich noch keiner Gedanken gemacht vor 5 Jahren. Ja, scheiße, hätte ich mir mal lieber ein Bussystem an der Decke gelegt, um da das Ding anzuschließen. Ne? Hat keiner dran gedacht und so weiter und so fort. Oh, Matthias, du willst was sagen?
Ja, die Präsenzmelder meiner Decke sind sehr schön von KNX, also, die ich vor 5 Jahren eingebaut habe.
Ja. Finde ich eine interessante Begründung, Tristan.
Also deswegen würde ich mehr auf, kurzer Fazit, deswegen viel, viel mehr Steckdosen, als ich es heute gemacht habe. Viel mehr Steckdosen.
Viel mehr.
Obwohl ich schon gedacht habe, ich habe viel gemacht, aber immer noch zu wenig. In jeden Ecken Netzwerkkabel, Steckdose an der Decke. Und jeder Raum wirklich konsequent separat abgesichert. Das wäre, glaube ich, wenn ich komplett neu anfangen müsste, in jeder Ecke ein Netzwerkanschluss abgesichert und gefühlt 30 Steckdosen in jedem Raum.
Spannend, dass du bei Netzwerk sagst, da legen wir die Leitung, da wird sich das nicht so schnell weiterentwickeln. Da kann man ja genauso argumentieren. Da gibt es Wi-Fi, jetzt Wi-Fi 7, bald gibt es 5G, was weiß ich, irgendwas. Da hat keiner mehr lokale Netze zu Hause. Das geht alles IoT direkt zum Provider.
Da muss ich auch sagen, Großteil meiner Endgeräte nutze ich mobil über Wi-Fi, aber gerade was hier meine 2 Arbeitsrechner angeht, die sind per Kabel angebunden. Und dafür habe ich mir extra von der alten Wohnung in die neue Wohnung rüber ein Kabel rübergelegt, damit ich einfach, und das ist direkt auf dem Gigabit-Switch angeklemmt, damit ich einfach die größtmögliche Bandbreite nach draußen von meinem Arbeitsrechner habe, weil gerade YouTube-Videos hochladen, ihr wisst selber, da brauchst du eine gewisse Bandbreite und das möchte ich nicht per Wi-Fi machen. Solche Sachen möchte ich immer per Kabel haben.
Aber ich sag dir, warum Netzwerk für mich doch ein Argument sind, im Gegensatz zu einem Bussystem. Netzwerk, vielleicht ist es auch ein bisschen doof gedacht, aber ich habe Geräte, die ich wie einen Tisch-Switch, den ich einfach nutzen kann und quasi nochmal verzahnen kann, in anderen Bereichen des Hauses oder so, wo ich sage, okay, dann nehme ich mir ein Netzwerkkabel und verteile es nochmal neu, weil ich dann eben doch nochmal ein Netzwerkkabel brauche. Beim Bussystem, vielleicht ist es auch meine Unwissenheit, muss ich ganz klar sagen, da mir vorzustellen, okay, ich habe mein Buskabel, was aus der Wand geht und ich brauche das jetzt aber nochmal 50 Zentimeter weiter oder 2 Meter weiter rechts an der Wand, kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass ich da abgreife, über einen Switch nochmal neu verteile oder,
ne? Ja, das brauchst du ja nicht. Du klemmst es ja einfach nur zusammen.
Ja. Aber, und vor allem an beiden Stellen, ganz kurz, Matthias, an beiden Stellen, Tristan, das ist ja kein Oder. Du kannst es ja immer als Und verwenden. Also du kannst genau. Ja, ich werde weiterhin Home Assistant nutzen, ob ich jetzt ein KNX-System habe oder nicht. Ja, und ja. Wenn ich dann an irgendeiner Stelle einen Sensor brauche, wo ich kein KNX-Kabel oder kein Buskabel gelegt habe, dann kann ich mir ja immer noch einen Funksensor einbinden an der Stelle. Ja. Aber ich habe zumindest einen Großteil der Sachen nicht über irgendeinen Funk, der sich gegenseitig stört, sondern direkt über Kabel angesteuert.
Ja, klar. Das wäre so als Basis quasi, ne? Mhm. Wo du dann sagst, okay, ich habe vielleicht 80% von dem, was man jetzt heute absehbar ist, schon mal gelöst und dann kann ich halt quasi das, was neu dazukommt, über Funk abbilden und weiß ich aber schon mal, pass mal auf, das stört sich nicht mit den anderen Sachen. Ja, da gebe ich euch recht, absolut.
Genau, und jetzt, Matthias, ich hatte dich unterbrochen, jetzt darfst du.
Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
Das tut mir leid.
Ja, aber es kommt natürlich auch auf die Bauweise an, ne? Wenn du jetzt, was weiß ich, Fertighaus hast oder irgendwie Holzständerbauweise oder was auch immer, dann kannst du natürlich auch ein Loch bohren, dann ein Kabel eben in der Wand hinterherziehen und hast deine 50 Zentimeter überbrückt. Wenn du
die
Wand aufschlitzen musst, dann ist es wieder was anderes.
Ja. Ich sag ja, ich habe hier Leichtbauweise.
Ja, dann go.
Ja, jetzt ohne Scheiß. Ich verfluche mich immer mal wieder, um das mal auch hier öffentlich zu machen. Damals habe ich mich in dieser Bauphase von 83 Millionen Fragen übersät geführt, die ich beantworten musste. Und habe immer gedacht, boah, Smart Home, da kümmerst du dich mal später drum.
Ja, so geht es, glaube ich, ganz viel.
So, und da habe ich ein Jahr, anderthalb Jahre, nachdem dann das Haus fertig war, mit allem, was dazugehört. So, dann hatte ich für mich auch die innere Ruhe, dass ich sage, okay, alles klar, jetzt kannst du an den nächsten Step gehen. Und dann habe ich natürlich gefühlt hier die Hälfte der Taster und Schalter alle wieder rausgeschmissen, die ich für super teuer Geld gekauft hatte, Buschjäger und so, alles wieder in die Tonne gekloppt und mit neuen Schaltern und so weiter ersetzt, ja. Und also ich glaube, da bin ich dann bei dir, Matthias, wenn man dann für sich auch die Ruhe hat und die Geduld hat und sagt, okay, neben den all 1000 Fragen, wo muss jetzt hier überhaupt das Scheißhaus hin, ja, in diesem Haus? So essentielle Fragen. Und wenn man dann die Ruhe hat, sich auch mal wirklich einen Monat, zwei, drei, vielleicht sogar mit einem Fachmann zusammenzusetzen und zu sagen, so, jetzt, komm, wie sieht die Kabelbauweise aus? Ja, definitiv, dann hat das natürlich einen Riesenplus.
Ja, das stimmt. Viele Elektroinstallationen werden ja heute noch im Rohbau geplant, sage ich mal, mit Kreide an der Wand, wenn die Bude schon da im Rohbau
steht. Aber ich habe meine Leute gefragt, meine Elektriker damals, und das ist, wie gesagt, es war 2018. Ja, Smart Home, ja. Nee, den Hersteller Zigbee, den kennen wir nicht.
Ja.
Ja. Damit war dann die Diskussion beendet, ja.
Ja.
Also gut, mag jetzt ein Einzelfall sein, aber dann.
Nee, das stimmt schon. Also der Markt da draußen, der Elektriker, die ganzen Fachbetriebe, sage ich mal, die hängen da auch deutlich hinterher. Die sind, ganz viele Produkte werden leider auch für diese Fachbetriebe gebaut und nicht für den Endkunden, wo man möglichst flexibel nachher noch irgendwas erweitern kann, offene Schnittstellen, was auch immer, sondern da musst du hier zweimal klicken, da, dann ist Smart Home fertig so. Und du kannst es deinem Kunden verkaufen. Das ist leider wirklich so, ja.
Ja. Und wenn ich mir die Frage nochmal so zum Abschluss, Matthias, an dich zurückspiegel, magst du auch darauf antworten, was du machen würdest?
Ja, wir haben ja auch 2018 mit der Planung angefangen und haben dann mit KNX gebaut. Ich würde das wieder so machen. Ich würde mir aber deutlich mehr Zeit noch nehmen vor der Planung. Das war damals schon, wie du auch sagst, selbst wenn man dann ein halbes Jahr vorher mit anfängt, sich da erstmal einzuarbeiten und zu wissen, was alles geht und nicht geht, welche Möglichkeiten es gibt, sich davon dann ja nicht erschlagen zu lassen. Man möchte ja vielleicht nochmal was ausprobieren vorher und nicht einfach irgendwas planen und hoffen, dass es funktioniert. Ja, dann würde ich, also ich würde das wieder so machen, aber ganzheitlicher gedacht. Ich würde von Anfang an eine Wallbox mit einplanen, die man, da hatte ich zum Beispiel nur Leerrohre gelegt, aber da konnte ich zum Glück noch ein Netzwerkkabel und so weiter hinziehen. Aber ich würde Energiemanagement viel größer denken, dass man PV-Anlage, Wärmepumpe, E-Auto, Batteriespeicher, dass man das alles ganzheitlicher direkt im Konzept vorsieht. Sogar vielleicht PV-Anlage zuerst, dass man sagt, ich plane die Dachflächen so, dass ich möglichst viel PV drauf kriege und neige die vielleicht noch ein bisschen mehr oder was auch immer. Und klar, irgendwie einen Kompromiss, dass es schon noch vernünftig aussieht und alltagstauglich, aber ich würde mir jetzt auf der Südseite, haben wir jetzt auch nicht, aber ich würde mir da keine riesen Dachfenster reinbauen zum Beispiel oder so. Also da müsste schon ein Bergpanorama davor sein, dass ich das der PV-Anlage vorziehe. Aber sowas
Ja,
halt, dass man
spannende Idee.
Energie,
Dann auch.
Verteilung und Management als erstes denkt quasi.
Und vor allem an der Stelle, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn ich bauen würde, würde ich sowieso größere Sichtschutzzäune, so circa 2 Meter hoch machen, dass man nicht jeder reingaffen kann. Und auf der Südseite wäre das dann auch ein kompletter PV-Zaun bei mir, auf jeden Fall.
Man kann da echt
Also.
cooles, oder Carport,
Ja,
PV-Dach, oder
ja.
Terrassenüberdachung, PV-Dach, gar kein Glas irgendwie drauf,
Über,
ist ja dann
überall, wo
Glas.
es geht, direkt PV reinknallen, weil gerade mit der Elektromobilität ist halt so ein Thema, du brauchst immer mehr Strom in Zukunft.
Das stimmt, ja. Da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was du für ein E-Auto fährst.
Tja, das
Verdammt!
erfahrt ihr im
Verdammt!
nächsten Podcast, weil tatsächlich zeitlich sind wir jetzt am Ende angekommen. Wir haben die Stunde voll.
Verdammt.
Deswegen im nächsten Podcast, also außer natürlich, ihr abonniert meinen Kanal, da werdet ihr früher wahrscheinlich schon Infos bekommen, welches Auto ich mir gekauft habe. Ansonsten reden wir da im nächsten Podcast drüber, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich denke auch, ich denke auch. Perfekt. Ja, super. Coole Sache. Matthias, von meiner Seite schon mal ganz, ganz lieben Dank für die vielen, vielen Einblicke, die du uns gewährt hast, in die Welt hinter deinem Kanal. Und deinen Einsichten. Die letzte Frage war auch nochmal sehr spannend. Muss ich nochmal sacken lassen. Muss mich selber nochmal geißeln.
Sonst leihe ich dir auch einen Bohrhammer, dass du mal was wegreißt.
Leichtbauweise, du. Das ist alles
Ach
hier.
so, dann eine
Weil ich dir
Flex,
einen
dann eine Schere oder
Vorschlaghammer.
was brauchst du?
Eine Verschere! Scheiße.
Ah,
Eine
schwierig.
Schere, haut da raus.
Eine kleine Handsäge, so eine Japansäge oder
Ja,
so,
so,
wenn die cool aussehen.
ja,
Genau.
das doch, das würde gehen. Ne? Ist doppelt beplankt, aber doch, das
Ja,
würde
das geht
gehen.
schon.
Das geht. Habe
Genau.
ich sowas schon mal einmal gemacht. Ja, also hat mir viel, viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst. So einen erfahrenen ja, YouTuber, Content Creator nochmal bei uns zu haben. Vielen lieben Dank. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Für die, die bis jetzt dran geblieben sind, nicht vergessen zu kommentieren, zu liken. Ihr kennt das Spiel. Bevor ich die letzten Worte an den Matthias gebe, vielleicht noch an Thomas. Was
Genau,
möchtest
also
du uns
du
noch
hast
mit auf den
schon
Weg
gesagt,
geben?
liken, kommentieren, ganz wichtig. Support ist kein Mord. Dann von mir natürlich auch ein großes Dankeschön an
Support
Matthias,
ist
dass
kein
du Zeit für
Mord.
uns hattest. Hat mich sehr gefreut, war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch auch mit dir. Du warst ein Top-Ersatz für den Uhr auf jeden Fall. Und dann, ich verabschiede mich schon mal und dann würde ich sagen, die letzten Worte gehen an dich, Matthias.
Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte den Urlauber hier ein bisschen ersetzen. Und ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Ansonsten bitte beim nächsten Mal hier wieder einschalten. Ich werde das auch machen, weil ich finde den Podcast wirklich cool. Also es ist mal ein cooles Konzept. Nicht einfach nur den ganzen Tag Technik, Updates, was weiß ich. Und bisschen entspannter. Bis zum nächsten Mal.
Danke,
Bis dann.
ciao.
Ciao.
Ciao.